Herzlich willkommen zu Studieren mit Gehalt, dem Podcast der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Mein Name ist Katrin, ich arbeite in der Mediengestaltung der Hochschule und ich darf euch heute zusammen mit Tobias Mischow von unserem Fachbereich Fitness-Individualtraining den neuen Studiengang Bachelor of Arts Sport- und Bewegungstherapie vorstellen. Hi Tobi.
Hi Katrin.
Tobi, stell dich einmal ganz kurz vor und erzähl uns, was genau du an der Hochschule so machst.
Ja, sehr gerne. Ich bin tätig im Fachbereich Fitness-Individualtraining und hier primär für den Bereich der Sport- und Bewegungstherapie zuständig. Da geht es um die Erstellung von Lehrmaterial, um die Revisionierung von Lehrmaterial, Verfassen von Artikeln, Unterrichten ist natürlich auch ein großer Punkt dabei. Das sind so die Hauptschwerpunkte.
Ich habe mich mit der Andrea schon im Podcast darüber unterhalten, dass die Sportbranche auch oft eher persönlich ist und dass sie auch davon lebt, dass da viel persönlich passiert. Und damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich vielleicht ein bisschen besser kennenlernen, habe ich ein paar Fragen an dich.
Jetzt bin ich gespannt.
Vorspeise oder Nachspeise?
Im Zweifel immer süß, also eher Nachspeise.
Sport drinnen oder Sport draußen?
Hängt von der Sportart ab. Teamsport? Nein, beides.
Dann die nächste Frage, in der Gruppe oder alleine beim Sport?
Wenn möglich in der Gruppe.
Und früh oder spät?
Ich bin eher der Spätsportler.
Dann habe ich noch eine Frage und zwar Studium, digital oder Präsenz?
Wenn möglich immer Präsenz.
Okay, danke. Dann fangen wir mit dem Studiengang auch an. Der ist neu.
Ja.
Kann man in Präsenz hier machen? Warum haben wir uns dazu entschieden, den anzubieten?
Also zuerst mal, man sollte den auch wirklich in Präsenz machen, aus verschiedenen Gründen. Da gehen wir aber, denke ich, später nochmal drauf ein. Warum haben wir uns entschieden, diesen Studiengang zu machen? Also grundsätzlich mal ist die Situation ja so, dass die Anzahl an kranken Menschen oder besser gesagt Menschen mit Gesundheitsproblemen tendenziell eher immer höher wird, gleichzeitig aber auch relativ gesehen weniger Heilmittelverordnungen ausgestellt werden. Das wäre so der erste Punkt, weshalb der Markt grundsätzlich mal ein sehr großes Potenzial hat. Das nächste ist, dass der Bereich der Sport- und Bewegungstherapie fast ausschließlich akademisch vorqualifiziertem Personal vorbehalten war. Und dem wollen wir entgegenwirken mit dem neuen Bachelorstudiengang. Das heißt, du kannst direkt nach dem Abitur dich mit der Thematik befassen, beziehungsweise dann mit dem Studiengang beginnen und hast halt dann alle Qualifikationen, die du brauchst, oder fast alle Qualifikationen, die du brauchst, alle fachlich-inhaltlichen, um dir anschließend das Zertifikat Bachelor Sport und Bewegungstherapie über den DVGS, also den Deutschen Verband für Gesundheit, Sport und Sporttherapie, anerkennen zu lassen. Ein weiterer Punkt ist, dass der Mangel an Therapeuten immer mehr zunimmt und du in diesem Bereich ja eine besondere fachlich-inhaltliche Qualifikation brauchst, also im Bereich der Sportbewegungstherapie. Natürlich im Bereich Training sowie im Bereich Gesundheit. Und hier geht es darum, letztendlich auch Personal auszubilden, das die Physiotherapie bzw. die physiotherapeutische Behandlung unterstützen kann, beziehungsweise nachphysiotherapeutische Behandlung auch eine Option bietet, um die Kunden langfristig zu binden, beziehungsweise die Patienten langfristig zu binden. So, jetzt habe ich viel geredet.
Dann habe ich aber genau zu dem noch mal eine Frage. Und zwar habe ich mich ja auch so ein bisschen eingelesen, bevor wir den Podcast aufgenommen haben. Und mich hat das ganze Konzept vom Studiengang auch sehr an Physiotherapie erinnert auf den ersten Blick, so als Laie. Ne? Wenn sich jetzt Studieninteressierte da auch irgendwie reinlesen wollen, kannst du vielleicht einmal für die auch kurz zusammenfassen, was genau ist der Unterschied zwischen Physiotherapie und Sport- und Bewegungstherapie und für wen ist dann jetzt Sport- und Bewegungstherapie interessanter als Physiotherapie?
Also der Physiotherapeut ist zuerst mal ein Heilmittelerbringer. Das ist der Sport- und Bewegungstherapeut nicht. Das heißt, du hast eine Verletzung. Gehst mit der Verletzung zum Arzt, bekommst eine Akutbehandlung und danach schreibt er dir ein Rezept aus für Physiotherapie. Das heißt, dieses Rezept ist ja dann eine Heilmittelverordnung, die kann der Physiotherapeut durchführen. Jetzt gehen wir mal von einer Kreuzbandruptur beispielsweise aus. Das ist ja ein Verletzungsbild, das dauert relativ lang, bis es wirklich ausgeheilt ist. Du bekommst aber, also in der Regel sind es maximal 3 Rezepte, a 6 Einheiten und danach ist die physiotherapeutische Behandlung abgeschlossen.
Das heißt, wenn ich 2-mal die Woche dorthin gehe, ist auch nach 2 Monaten eigentlich wieder Schluss mit der Behandlung.
Genau, aber letztendlich bist du nicht ausgeheilt. Und da geht es halt darum, anschließend noch zu behandeln, beziehungsweise die Patienten dann langfristig zu binden, um auch präventiv eine erneute Verletzung zu verhindern. Das ist der erste Unterschied. Der zweite Unterschied ist, dass Physiotherapeuten manuell therapieren, also sprich, sie behandeln direkt am Patienten durch verschiedene Griffe, Bewegungen, haben sie das Ziel, den Schmerz zu lindern bzw. die Wundheilung zu fördern. Bei Sport- und Bewegungstherapeuten steht das Training der motorischen Fähigkeiten, also Kraft, Ausdauer, Koordination, Beweglichkeit im Vordergrund, sowie das Thema Edukation bzw. Lebensstilveränderung. Spielt natürlich, also Lebensstilintervention. Das spielt natürlich auch im Rahmen der Physiotherapie eine Rolle, aber wie ich eben schon gesagt habe, ist es ja hier so, dass die Physiotherapeuten nur einen relativ kurzen Zeitraum mit den Patienten zu tun haben. Und die Sport- und Bewegungstherapie hat dort ganz andere Ansatzpunkte, weil hier ist ja der Ansatz auch so gedacht, dass die Patienten langfristig an das Thema Bewegung gebunden werden sollen.
Das heißt, der Physiotherapeut, der arbeitet direkt am Menschen, der fasst auch alles, sagen wir mal, an. Und der Sport- und Bewegungstherapeut, der muss nicht unbedingt anfassen, der arbeitet quasi auf Distanz.
Genau.
Okay. Wenn ich jetzt Sport- und Bewegungstherapie studieren möchte, hast du eben gesagt, kann ich direkt nach dem Abitur. Die Zulassungsvoraussetzungen sind wie bei all unseren Studiengängen, also man braucht Abitur oder Fachabitur. Gibt es irgendwas sonst, was ich wissen müsste oder worauf ich achten sollte, wenn ich mich bewerben will? Soll ich sportlich sein? Was ist, wenn ich mich jetzt dafür interessiere? Meine Noten sind aber jetzt in zum Beispiel Sport und Bio mäßig gut. Macht das was aus oder kann ich dann trotzdem sagen, das ist mein Ding oder das wird's?
Eine Affinität zum Thema Sport sollte schon gegeben sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Bio war ich damals auch eine Niete.
Beruhigend.
Du brauchst grundsätzlich mal Interesse an dem Themengebiet, also sprich Thema Krankheit bzw. Verletzung und natürlich auch Thema Sport. Wenn du selber jetzt nicht sportlich affin bist, aber Interesse an der Thematik hast, ist das auch absolut gar kein Problem. Also ich habe schon öfter in Modulen, die ich unterrichtet habe, Personen gehabt, die eher unsportlich waren, aber trotzdem mir sehr gute Leistung gezeigt haben und auch wirklich gezeigt haben, dass sie kompetent sind und in dem Bereich auch wirklich tätig zu sein. Also das Interesse ist wichtig.
Punkt. Also du hast jetzt gesagt, dass du Module unterrichtest. Ich habe mir jetzt auch auf der Website so ein bisschen einen Überblick versucht zu verschaffen und da wurden ziemlich viele Themengebiete aufgegriffen. Also es sind ziemlich viele Module und ich weiß nicht, ob sich jeder von den Zuhörerinnen und Zuhörern bei allem was vorstellen kann. Deswegen habe ich gedacht, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen durch. Ich sage dir das Modul und du erklärst mal ganz kurz, was man dabei lernen kann, was da so vorkommt.
Ja, sehr gerne.
Dann fangen wir an mit Gesundheitssystem und Prävention.
Also hier geht es ja zuerst mal darum, die Grundlagen des Gesundheitssystems in Deutschland kennenzulernen und zu verstehen. Unter anderem Thema gesetzliche bzw. private Krankenversicherung. Was ansonsten hier noch von Relevanz ist, ist das Thema Gesundheit, Krankheit. Also diese Begriffe, mit denen sind wir regelmäßig konfrontiert. Aber wenn man sich mal näher Gedanken macht, es ist gar nicht unbedingt so einfach, das zu differenzieren oder zu sagen, wann bin ich krank, wann bin ich gesund. Dazu gibt es verschiedene Modelle, die hier auch gesprochen werden. Zudem spielen hier noch verschiedene Grundbegriffe bzw. sogenannte Basisgrößen im Bereich der Demografie und der Epidemiologie eine Rolle. Es wird angesprochen, was für bedeutende Gesundheitsprobleme in Deutschland existieren. Und was hier ebenfalls noch behandelt wird, ist das Thema Rehabilitation. Also sprich, wie sehen da die gesetzlichen Grundlagen aus? Welche Aufgaben, welche Ziele hat die Rehabilitation bzw. welche Art von Einrichtungen gibt es?
Mhm. Dann haben wir medizinische Grundlagen. Das erklärt sich auf den ersten Blick so ein bisschen von selbst, aber vielleicht gibt es da auch noch was zu sagen.
Also grundsätzlich geht es hier mal darum, die verschiedenen Systeme des Körpers kennenzulernen. Also sprich Bewegungssystem, wie ist das aufgebaut, was sind Elemente davon, wie sieht es aus mit der Muskulatur, Knochen, Bandsystem und ähnliches. Stellt ja eigentlich die Basis insbesondere für den Bereich der Orthopädie, Rheumatologie, Traumatologie dar. Um halt auch grundsätzlich mal zu verstehen, wenn verschiedene Verletzungen oder Krankheitsbilder an Strukturen bestehen, wie kann ich denn letztendlich diese behandeln? Insbesondere die Anatomie spielt hier eine sehr große Rolle. Weitere Systeme wären das Herz-Kreislauf-System. Das spielt ein bisschen mehr im Bereich der inneren Medizin eine Rolle. Das Nervensystem bzw. auch die Physiologie, also sprich die Lebensvorgänge. Wie sind denn die Vorgänge, wie sind denn die Prozesse im menschlichen Körper? Und was hier auch noch behandelt wird, ist das Thema Energiestoffwechsel.
Also einmal komplett die Basics durch.
So ist es.
Dann geht es weiter mit einmal Sport- und Bewegungstherapie nach ICF. Und dann haben wir auch nochmal Sport- und Bewegungstherapie, aber die Grundlagen.
Fangen wir mal an mit dem Thema ICF, orientierte Sport-Bewegungstherapie. Also grundsätzlich mal wird hier als erstes das Thema Anamnese bzw. Aufnahmebefunde angesprochen, also wie sieht eine Anamnese auf, wie sind Aufnahmebefunde aufgebaut. Und dann geht es in den Bereich der funktionalen Gesundheit nach ICF. ICF sollte man vielleicht mal näher erläutern. Um das zu machen, müsste ich aber ein klein bisschen weiter ausholen. Und zwar ICD. Fangen wir damit mal an, mit der ICD-Klassifikation.
Steht auf meinem Krankenschein vorne.
Genau das.
Ja.
Das steht für International Classification of Diseases and Health-Related Problems. Das heißt, hier werden Krankheiten mithilfe eines ICD-Codes ganz klar zugeordnet. Also ich kann sagen, die und die Krankheit liegt vor, die und die Strukturen sind betroffen und eventuell noch mit dem und dem Schweregrad. So, das ist jetzt eine relativ objektive Klassifikation. Die sagt ja letztendlich nichts aus über die Funktionalität. Also sprich, ich habe beispielsweise einen Herzinfarkt gehabt. Wie stark ist meine Leistungsfähigkeit dadurch eingeschränkt? Kann ja sein, dass die ICD-Klassifikation gleich ist, aber die Leistungsfähigkeit zwischen dir und mir doch schon sehr unterschiedlich. Und deswegen gibt es die ICF, die International Classification of Functioning, Disability and Health. Also sprich, hier geht es dann letztendlich in diesem Modul auch summa summarum drum, mal zu gucken, wie kann ich die funktionale Gesundheit einstufen, beziehungsweise was ergibt sich daraus für den Bereich der Sport- und Bewegungstherapie. Ich hoffe, das war soweit nachvollziehbar verständlich.
Ich denke schon. Also ich habe es jetzt so verstanden, dass ICD quasi die Grundlage bildet und sagt, das ist die Krankheit und ICF dann nochmal sagt, wie schwer.
Wie stark schränkt sie mich ein im Alltag? Wie bin ich funktionell jetzt aufgestellt?
Und daraufhin kann man dann die Therapie manuell, individuell ist das richtige Wort,
individuell ganz
anpassen.
Ganz wichtig, genau, so ist es.
Genau, und dann haben wir noch die Grundlagen Sport- und Bewegungstherapie. Ja, da geht es um die Grundlagen von diesen therapeutischen Maßnahmen wahrscheinlich, oder?
Genau, brauche ich gar nichts mehr zu sagen.
Wunderbar. Dann einmal den Unterschied für mich als Laie zwischen Trainingswissenschaft und Trainingslehre.
Ja, bei der Trainingslehre geht es in erster Linie um die praktische Vermittlung. Also sprich, es handelt sich hier um den Teil, wie baue ich ein Training auf, wie strukturiere ich das Ganze. Und die Trainingswissenschaft bezieht sich mehr auf den Bereich der Grundlagenforschung. Wobei man auch hier sagen muss, dass die beiden Bereiche einen fließenden Übergang haben und natürlich beide, je nachdem in welchem Bereich ich tätig bin, eine mehr oder weniger große Relevanz haben.
Also haben wir einmal Trainingstheorie und einmal das Training in der Praxis sozusagen. Und
im weitesten Sinne kann man das so beschreiben, ja.
Okay. Dann Sportpraxis für das Tätigkeitsfeld der Sport- und Bewegungstherapie.
Also hier geht es zuerst mal um sportpraktische Eigenerfahrung und zum anderen, wie kann ich verschiedene Inhalte bei der sportpraktischen Tätigkeit, beziehungsweise besser gesagt im Rahmen der sportpraktischen Tätigkeit bei verschiedenen Zielgruppen auch umsetzen.
Zu sportpraktischer Eigenerfahrung, ist das dann die Eigenerfahrung, die ich mitbringe?
Eher die, die du im Rahmen dieses Moduls gewinnst oder gewinnen sollst.
Also muss ich in dem Modul Sport machen?
Ich habe ja schon gesagt, das Modul ist praktisch orientiert. Ja. Also das heißt, du bist wirklich von morgens bis abends während des kompletten Moduls in Bewegung.
In Bewegung, okay.
Also ja. Okay. Dir bleibt nichts anderes übrig.
Ist ja auch mal ganz schön im Vergleich zur Theorie sonst.
Macht auch wirklich immer extrem viel Laune, sowohl den Dozenten als auch den Teilnehmern, den Studierenden. Also das ist immer mit sehr, sehr viel Spaß verbunden. Aber abends geht man heim und ist platt. Das stimmt schon.
Dann steht als nächstes hier auf meiner Liste Sport- und Bewegungstherapie. Und zwar habe ich da dann drei Untergruppen. Einmal Orthopädie, Rheumatologie und Traumatologie 1-4, internistische Erkrankungen 1-3 und Neurologie.
Ja, das kann man eigentlich sehr gut zusammenfassen. Und zwar werden hier die Krankheiten, die im Rahmen der Sporttherapie die größte Relevanz haben, näher dargestellt, was die Definition angeht, was die Krankheitsentstehung und Entwicklung angeht. Und wie kann ich durch sporttherapeutische Interventionen diesen Krankheitsbildern entgegenwirken, beziehungsweise eine Verbesserung der Gesundheitssituation bei den entsprechenden Personen erreichen?
Hört sich sehr sinnvoll an. Erklärt auch so ein bisschen, warum das so wichtig ist, dass man die Gesundheitswissenschaft und das Training so miteinander kombiniert, weil alles so ineinander übergeht. Und da muss man ja irgendwie ganz vorne anfangen, erstmal die Ursachen kennen, damit man dann am Ende auch wirklich, wie wir eben schon drüber gesprochen haben, individuell auf jeden eingehen kann.
Ja, nicht nur das, sondern du solltest natürlich auch die Grundlagen, die deinen Bereich betreffen, genau kennen. Also sprich, was für Möglichkeiten gibt es, tätig zu werden? Wer sind denn die Kostenträger? In welchen Bereichen kannst du tätig werden? Also sprich, primär, sekundär, tertiär Prävention und so weiter. Also das, was in den Grundlagenmodulen behandelt wird, das geht schon etwas über diese Thematik hinaus. Also da geht es wirklich darum, die allgemeinen Rahmenbedingungen präzise darzustellen. Und hier bei den indikationsspezifischen Modulen geht es halt wirklich um die Krankheiten bzw. um die Behandlungsmöglichkeiten der Krankheiten im Rahmen der Sport- und Bewegungstherapie.
Wenn ich dann nach 3,5 Jahren mein Studium beendet habe und Leute behandeln kann, wie sieht das dann aus? Wo kann ich mich bewerben? Du hast jetzt eben ganz am Anfang schon mal gesagt, hier Physiotherapeuten kann man unterstützen, indem man die Behandlung, die vielleicht anfangen, weiterführt und die Menschen danach weiter betreut. Was gibt es sonst noch so für Möglichkeiten?
Du bist ja während des Bachelorstudiums bereits in einem Betrieb tätig, in dem du dann durchaus auch im Anschluss weiterarbeiten kannst. Die Haupttätigkeitsfelder, in denen du als Absolvent des Bachelor Sport und Bewegungstherapie tätig bist, sind Rehabilitationseinrichtungen, ambulante, stationäre Rehas, Physiotherapiepraxen mit angeschlossener Trainingsfläche, dort wird ja auch therapeutisch gearbeitet, Gesundheitszentren, und das ist dann ein etwas anderes Setting, also da bist du nicht im Therapeutischen unterwegs, sondern entweder im Bereich der Primärprävention oder aber im Anschluss an die Rehabilitation, also sprich, es kommen Leute zu dir, die hatten beispielsweise ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt bekommen, haben die Rehabilitation abgeschlossen und wollen sich aber weiter bewegen bzw. noch bestehende Probleme weiter reduzieren und die Gesundheitssituation, ihre eigene Gesundheitssituation noch weiter verbessern. Das wären so die drei Hauptbereiche, in denen du tätig sein kannst. Es gibt aber natürlich auch zahlreiche weitere Möglichkeiten in Sportvereinen, Krankenkassen oder ähnliches. Auch die Arbeit im normalen Fitnessstudio ist jetzt auch keine Seltenheit, dass du dann dort tätig bist mit eben diesem medizinischen Hintergrund, den du halt mitbringst. Und ja, indem du dann natürlich versierter bist, besser ausgebildet bist als Leute, die ein Studium in Sportwissenschaften oder ähnliches absolviert haben.
Das heißt, ich kann dann einen Fokus legen auf zum Beispiel die Betreuung von Reha-Gruppen oder kann dort auch ein Programm anbieten, regelmäßigen Reha-Kurs meine ich jetzt, oder ist das eher nicht so das Ding?
Ja, doch, das gehört unter anderem mit rein. Also im Rahmen der Sportbewegungstherapie spielen ja Gruppen eine relativ große Rolle. Und ich würde es allerdings jetzt nicht nur darauf beschränken, sondern allgemeiner halten, dass du generell, wenn es um das Thema Pathologien in den drei Indikationsbereichen, die du eben angesprochen hast, geht, dass du dort einfach eine sehr gute Qualifikation hast. Also sprich, dass du da ein sehr breites Hintergrundwissen mit dem Studium dir erwirbst.
Ja, das ist jetzt das Studium. Wir hatten am Anfang noch kurz das Gespräch über die Zusatzqualifikation Sport- und Bewegungstherapie DVGS. Wie sieht das damit aus? Brauche ich die dann noch zusätzlich oder wie komme ich da dran? Wie läuft das dann genau ab? Brauche ich eine Prüfung? Läuft das relativ parallel zeitlich oder muss ich das dann danach machen, davor machen? Wie sieht das aus?
Ich versuche mal, das alles jetzt zu beantworten. Gucken wir uns erstmal den Ablauf an. Der DVGS hat ein sogenanntes Vier-Stufen-Modell, das du erfüllen musst, um dich als Sport- und Bewegungstherapeut zertifizieren zu lassen. Das sieht so aus, dass du ein Grundstudium brauchst, was ja bei uns der Bachelorstudiengang Sportbewegungstherapie auch ist. Stufe 2 besteht darin, dass du die Grundlagenmodule absolvierst. Stufe 3 besteht darin, dass du die indikationsspezifischen Module dann absolvierst. Also das ist ja alles in dem Studium mit enthalten. Und Stufe 4 sieht so aus, dass du eine praktische Tätigkeit in einer Rehabilitationseinrichtung nachweisen musst, über ein halbes Jahr mit mindestens 30 Wochenstunden. Dann kannst du danach zum DVGS gehen und dir das Zertifikat Sport- und Bewegungstherapie anerkennen lassen. So, was bringt dir das Ganze? Also zuerst mal sichert es dir die Arbeitsmarktfähigkeit im Bereich der Sport- und Bewegungstherapie. Das heißt, du hast eine unabhängige Stelle, in dem Fall der Interessensverband, was ja der DVGS ist, der dir bescheinigt, dass du die fachlich-inhaltliche Qualifikation sowie die praktische Erfahrung mitbringst. Dieses Zertifikat Sport- und Bewegungstherapie qualifiziert dich zudem, dass du danach auch abrechnungsfähige Leistungen im Bereich der Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention durchführen kannst. Also sprich, du kannst im Rahmen der Primärprävention Präventionskurse anbieten. Du kannst im Bereich der Sekundärprävention bei den Disease Management Programs mitwirken, was ebenfalls über die Kasse abgerechnet wird. Und zudem hättest du auch noch die Möglichkeit, Rehabilitationssport nach § 64 SGB 9 abzurechnen. Und im Bereich der Tertiärprävention bzw. der Therapie gibt es noch einen anderen Aspekt. Und zwar darfst du in Rehabilitationseinrichtungen ja therapeutisch tätig werden. Das heißt, du darfst therapeutische Leistungen erbringen im Rahmen der Komplextherapie, so nennt sich das, die dann aber allerdings nicht von dir abgerechnet wird, sondern die Einrichtung ist in der Lage, das Ganze dann abzurechnen. Also sprich, du darfst therapeutische Leistungen erbringen, die die Einrichtung dann letztendlich abrechnen darf. Im Handlungsfeld Sport und Bewegung deckst du dann die komplette Versorgungskette ab.
Um es nochmal deutlich zu machen, brauche ich dann noch eine zusätzliche Prüfung oder reiche ich nur einfach genau das, was ich im Studium gemacht habe, beim DVGS dann ein und warte dann nur noch darauf, dass die mir das Zertifikat ausstellen?
Du brauchst keine zusätzliche Prüfung. Du reichst die Urkunde, reichst du beim DVGS ein, zusätzlich den Nachweis der praktischen Tätigkeit und dann bekommst du das Zertifikat vom DVGS ausgestellt.
Also einfach on top zum Bachelor-Abschluss noch dazu.
Wenn du während des Studiums in einer Rehabilitationseinrichtung oder einer Physiotherapiepraxis mit angeschlossener Trainingsfläche tätig warst, dann ja.
Das heißt, wenn ich mich dafür interessiere, dieses Zertifikat zu bekommen, sollte ich mir auf jeden Fall über meinen Ausbildungsbetrieb dann auch vorher schon mal Gedanken machen, dass der den Ansprüchen vom DVGS entspricht.
Ja, aber du hast auch durchaus die Möglichkeit, dein Studium in einem Gesundheitszentrum oder einem Fitnessstudio durchzuführen, das diese Ansprüche nicht erfüllt. Und dann im Anschluss irgendwann, theoretisch gesehen auch 5 oder 10 Jahre später, zum DVGS zu gehen und zu sagen, hier, ich habe jetzt den Tätigkeitsnachweis in einer Rehabilitationseinrichtung und würde mir jetzt gerne den Sport- und Bewegungstherapeuten anerkennen lassen. Also es muss nicht zwangsläufig während des Studiums geschehen.
Ja, das ist super. Hast du sonst noch was, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auf den Weg mitgeben wollen würdest, wenn sie sich jetzt für den Studiengang interessieren?
Ja, und zwar ein Aspekt, der hier eine relativ große Relevanz hat. Wir hatten ja eben das Thema digital oder vor Ort. Sowohl der DVGS als auch die ZPP, also die Zentrale Prüfstelle für Prävention, erwarten, dass die praxisbezogenen Module vor Ort absolviert werden, um die Zertifizierung zum Sport- und Bewegungstherapeuten zu erlangen, beziehungsweise um letzten Endes auch zugelassen zu werden für Präventionskurse. Und dementsprechend ist es für das Studium Bachelor Sport Bewegungstherapie natürlich von großer Bedeutung, hier auch vor Ort zu kommen. Unabhängig davon bringt es einem viel mehr, was den Austausch untereinander angeht, beziehungsweise zwischen Studenten und Dozent. Es können Themen viel besser besprochen werden und das ist gerade im Hinblick auf die Thematik der verschiedenen Indikationen, der verschiedenen Krankheitsbilder natürlich nicht unwichtig.
Ich habe auch gehört, dass die meisten auch sagen, dass sie das sehr weitergebracht hat, gerade mit dem Feedback, das man dann auch bekommt, wenn man direkt eine Frage hat und dass das einem extrem viel bringt, wenn man vor Ort ist.
Sagt man das so, ja?
Ja, habe ich bisher so gehört.
Ja, also die Erfahrung kann ich teilen. Wir geben uns auch sehr große Mühe, dass wir aufkommende Fragen sehr zeitnah beantworten und möglichst so, dass wir das auch möglichst ausführlich machen. Also da gibt es ja auch verschiedene Wege, wie man nachfragen kann, sei es das im Unterricht, ist telefonisch oder per Mail. Und ja, wie gesagt, wir geben uns da größte Mühe.
Ja, und wenn ihr jetzt sagt, cool, das kann ich mir vorstellen, dann könnt ihr gerne auf unserer Website vorbeischauen, studieren-mit-gehalt.de oder unter dhfpg.de. Da findet ihr alle Infos nochmal zum Nachlesen. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr, wie Tobi auch eben schon gesagt hat, gerne anrufen, auch wenn ihr zum Beispiel Hilfe bei der Suche nach einem Ausbildungsbetrieb braucht oder bei der Bewerbung. Die Nummer und die Links zu den Webseiten, die findet ihr in den Shownotes. Dann danke nochmal, Tobi.
Ja, danke für die Einladung.
Gerne und bis bald.
Ja, mach's gut.